Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Rabe Info vom Donnerstag, dem 5. Juli auf Radio Bern. Das sind unsere Themen. 10 zu viel ist viel zu viel. Wer sich an die Tempolimiten hält, kann Leben retten. Schwierige Zukunftsaussichten für Afghanistan, Geberkonferenz in Tokio und Grenzen der Realität und Fiktion neu ziehen. Fantastische Filme in Neuchâtel. Am Mikrofon Michael Spahr.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Nachrichten. Hochwasser oder nicht Hochwasser, das war gestern die Frage in der Stadt Bern und wird auch heute noch die Frage bleiben. Bis Redaktionsschluss dieser Sendung blieb Bern zwar von einer erneuten Hochwasserkatastrophe verschont, doch die Lage bleibt angespannt. Die Hochwasserverbauungen bleiben bestehen, die Matte bleibt weiterhin für den Verkehr gesperrt und die Feuerwehr überwacht die Situation. Unser Inforeporter Matthias Strasser war letzte Nacht noch vor Ort. Er wollte vom Mediensprecher der Berufsfeuerwehr der Stadt Bern, Franz Merki, wissen, ob das Schlimmste vorbei sei.
Ich bin zuversichtlich, dass der Höchststand überschritten ist. Ich gehe nicht davon aus, dass das Wasser noch weiter ansteigen wird. Ich rechne damit, dass das Schwemmholz uns nicht massiv weiter Probleme bietet. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass wir die Situation auf einem sehr hohen Niveau im Griff haben.
Also alles Paletti?
Nicht alles Paletti. Es wird den einen oder anderen Keller geben, der Grundwasser erwischt, vielleicht sogar via Fenster oder so, dass da vom Schmutzwasser auch etwas in Kellerräumlichkeiten einfließen kann. Aber das ist eine Situation, die nicht annähernd vergleichbar ist mit dem Hochwasser von 1999 oder 2005.
Weil für heute Abend wieder Regen angesagt ist und die Wetterlage auch für die kommenden Tage unstabil ist, markieren die Einsatzkräfte weiterhin starke Präsenz. Wie die Gewerkschaft Unia soeben mitgeteilt hat, muss die umstrittene Heimleiterin in Amsoldingen gehen. Wie das Rabe Info letzte Woche berichtete, wurde die Führung des Alters- und Pflegeheims von Angestellten stark kritisiert. Sie protestierten gegen unzumutbare Arbeitsbedingungen. Offenbar war ein Großteil der Angestellten krankgeschrieben, zudem wechselte das Personal ständig. Nun kam es zu einem runden Tisch zwischen den Betroffenen und der Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons. Es wurde beschlossen, dass die Heimleiterin das Heim per sofort verlässt. Nun fordert die Gewerkschaft Unia einen Gesamtarbeitsvertrag für die ganze Pflegebranche. Wie wir schon Anfang dieser Woche berichtet haben, findet in Panama im Moment die Jahrestagung der Internationalen Walfangkommission statt. Die pessimistischen Einschätzungen scheinen nun bestätigt zu werden. Laut verschiedenen Medienberichten will nicht mehr nur Japan am Walfang festhalten, sondern auch Südkorea will wieder anfangen, Wale zu jagen. Offiziell zu wissenschaftlichen Zwecken. Mehrfach haben Umweltschutzorganisationen aufgezeigt, dass sogenannt wissenschaftlich getötete Wale am Schluss für kommerzielle Zwecke genutzt wurden. Auch der Plan, eine Walschutzzone einzurichten, scheiterte. Walschutzorganisationen äußerten den Verdacht, Japan habe sich Stimmen von bestimmten Ländern gekauft. Sie boten diesen Ländern Entwicklungshilfe an und forderten sie im Gegenzug dazu auf, gegen den Walschutz zu stimmen. Wir kommen zum Wetter. Wie wir soeben berichtet haben, bleibt das Risiko auf Hochwasser weiterhin bestehen. Die Sonne verzieht sich, es kommt erneut zu Regen. Die Temperaturen erreichen höchstens 24 Grad. Morgen Freitag beginnt regnerisch, am Nachmittag wird es voraussichtlich trocken, bleibt aber weitgehend bewölkt. Das Thermometer zeigt höchstens 22 Grad. Das Wochenende wird etwas sonniger und wieder wärmer, vor allem gegen Abend aber steigt jeweils das Risiko auf Gewitter und Regen.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zu unserem ersten Beitrag. Es passiert schnell. Jemand fährt innerorts bloß 10 km pro Stunde, Zu schnell mit 60 statt 50 Stundenkilometern? Kein Problem, meinen viele. Ein riesiges Problem, sagt nun der VCS. Der Verkehrsclub Schweiz veröffentlicht heute eine Studie, die zeigt, 10 Stundenkilometer können bei einem Unfall über Leben und Tod entscheiden. Benedikt Bachmann wollte von Michael Ritz vom VCS wissen, warum ist 10 zu viel, viel zu viel?
10 Stundenkilometer, vor allem innerorts, dort wo eben auch die Fußgänger und die Velofahrer unterwegs sind, können viel gefährlicher sein. Die Forscher haben herausgefunden, dass wenn wir 10 schneller fahren, verdoppelt sich das Todesrisiko der Fußgänger und der Velofahrer.
Gibt es Untersuchungen, die Unfälle mit nur wenig erhöhter Geschwindigkeit belegen?
Ja, das gibt ein Power-Modell von Nielsen, der hat es sehr sorgfältig ausgewertet für den Außerortsbereich, aber auch für den Innerortsbereich. Und da kann man die Zusammenhänge sehen zwischen der Geschwindigkeit und den Unfallfolgen. Und er hat das so herausgefunden, dass eben eine Differenz von 10 Stundenkilometer verdoppeln das Todesrisiko oder umgekehrt, wenn die mittlere Geschwindigkeit um 10 Stundenkilometer sinkt, dann verdoppeln sich die Überlebenschancen der Fußgänger und Velofahrer.
In welchen Tempokategorien ist das relevanter, wenn man jetzt 60 statt 50 fährt oder wenn man 40 statt 30 fährt?
Es ist eigentlich in beiden Bereichen relevant. Das ist so, die Bewegungsenergie, die nimmt ja nicht linear zu mit der Geschwindigkeit, sondern exponentiell. Also eine Kollision mit 30 entspricht einem freien Fall aus 3 Meter und eine Kollision bei 50 Stundenkilometer entspricht einem Fall aus 10 Meter.
Viele Leute regen sich über Bußen auf bei nur geringer Tempoüberschreitung. Haben Sie dafür Verständnis?
Ich kann das verstehen, dass man sich nicht so bewusst ist, dass 10 Stundenkilometer eben diese großen Auswirkungen haben, weil die Geschwindigkeit, wenn ich 10 Stundenkilometer mehr fahre, erlebt man das eigentlich auch nicht so am Steuerrad. Also man ist ja gut geschützt und mit den leiseren Motoren bekommt man eigentlich auch nicht mehr so viel mit. Aber die Bewegungsenergie, die nimmt eben im Quadrat zu und das ist man sich zu wenig bewusst.
Wie wollen Sie das Bewusstsein stärken, dass genau im Tempo zu fahren so wichtig ist?
Wir haben dazu 2 Broschüren erstellt, welche das aufzeigen, mit Schnelli und mit Achtsam, wo wir auch vergleichen, welche Auswirkungen hat das, wenn ich mein Tempo anpasse. Wir haben ja auch Vergleichsfahrten gemacht, um herauszufinden, wie viel Zeit verliere ich, wenn ich etwas langsamer unterwegs bin. Also lohnt es sich, wenn ich in Eile bin, schneller zu fahren oder ist der Zeitgewinn gar nicht so groß? Wir haben da auch ein Beispiel aufgezeigt, der Anhalteweg bei 40, bei 50 und bei 60 Stundenkilometer. Und man sieht da eigentlich sehr eindrücklich. Also angenommen, ein Fußgänger oder ein Kind betritt überraschend die Straße, 25 Meter Distanz. Dann hat der Autofahrer mit 40 Stundenkilometer gerade noch die Möglichkeit anzuhalten. Wenn ich aber mit 10 Stundenkilometer schneller unterwegs bin, dann habe ich am gleichen Punkt noch eine Geschwindigkeit von 40 Stundenkilometer. Also 10 Stundenkilometer Differenz können dann beim Aufprall 40 Stundenkilometer Differenz ausmachen. Und dadurch verändern sich natürlich auch stark die Überlebenschancen. Beim ersten Fall hat es noch gereicht, rechtzeitig anzuhalten und beim zweiten Fall sind die Überlebenschancen für den Fußgänger dann nur noch bei 70%.
Sie haben eine neue Studie erstellt. Ist etwas an diesen Erkenntnissen so neu, dass man es eben nicht eigentlich schon gewusst hätte?
Ja, in dieser Form sind sie neu, weil wir haben die Studie aus der Sicht des Autofahrers gemacht. Wir haben uns gefragt, was heißt das für den Autofahrer, wenn er seine Geschwindigkeit anpasst um 10 Stundenkilometer? Und wir haben Autofahrten verglichen, einmal mit 50 Stundenkilometer und einmal mit 40 Stundenkilometer. Und in dieser Form ist mir eine Studie nicht bekannt für die Schweiz.
Gibt es aus dieser Studie politische Forderungen?
Nein, hier geht es wirklich nur um diese Sensibilisierungskampagne, wo wir zeigen möchten, 10 Stundenkilometer weniger schnell. Damit kann man sehr viel zusätzliche Sicherheit erreichen, vor allem für die Ungeschützten. Und gleichzeitig verliert man eben gar nicht so viel Zeit, wie man denkt.
Sagt Michael Ritz, Kampagnenleiter des Verkehrsclubs der Schweiz, VCS. Einen Link zum Thema finden Sie auf unserer Webseite www.rabe.ch in der Rubrik Rabe Info.
95,6 Rabe Info.
Nächsten Sonntag findet im japanischen Tokio die zweite Geberkonferenz für Afghanistan statt. Das heißt, die internationale Gemeinschaft diskutiert die finanzielle Zukunft des Landes. Rund 3 Milliarden Euro pro Jahr fordert Präsident Hamid Karzai. Ein großer Betrag für ein Land, wo enorm viel Geld in den Taschen korrupter Politiker landet. Die Zukunft des Landes sieht düster aus. Auch nach 10 Jahren NATO-Präsenz wird Afghanistan zu einem großen Teil von der radikal-islamischen Taliban beherrscht oder von der Drogenmafia kontrolliert. Mehr dazu im Beitrag von Benedikt Bachmann.
Seit über 10 Jahren führt die NATO in Afghanistan Krieg. Ziel war es, die radikal-islamischen Taliban zu vertreiben und demokratische Strukturen zu schaffen. Nach anfänglichen Erfolgen eroberten die Taliban dabei immer mehr Gebiete zurück. Die Zentralregierung ist schwach, die Bevölkerung lebt in Angst und Schrecken. Durch eine Vermischung von Aufbauhilfe und Kriegseinsätzen der NATO hat die Bevölkerung das Vertrauen in die NATO verloren. Can Dönis, Afghanistan-Experte von Swiss Peace, versucht zu erklären, wie man das Vertrauen der Zivilbevölkerung zurückgewinnen kann.
Ich denke, erst wenn die Zivilbevölkerung wirklich eine Verbesserung in ihren Lebensumständen wahrnimmt, dann wird sich etwas verändern. In der afghanischen Gesellschaft gibt es eine lange Tradition von Misstrauen gegenüber der Zentralregierung. Und solange die Zentralregierung keine grundlegenden Dienstleistungen für seine Bürger gewährleisten kann, wird es da keine Besserung geben.
Wenn die NATO bis Ende 2013 aus Afghanistan abgezogen ist, so droht das Land ganz im Bürgerkrieg unterzugehen. Dazu Can Dönis.
Unter der Zivilbevölkerung, die den Abzug Ende der 80er Jahre erlebt hat von der Sowjetunion, ist diese Befürchtung sehr groß, denn dieser Abzug wurde begleitet vom Bürgerkrieg, das mehrere Jahre andauerte, wo sich mehrere Splittergruppen teils über das ganze Land gegenseitig bekämpft haben, um die Macht über das Land oder über Kabul. Und diese Erfahrung beeinflusst natürlich auch die aktuelle Wahrnehmung der Zivilbevölkerung. Und sie befürchten, dass etwas Ähnliches passieren könnte nach dem Abzug der ausländischen Truppen.
Der Drogen- und Waffenhandel blüht in Afghanistan. Das organisierte Verbrechen ist stark, die Taliban unterdrücken die Bevölkerung. Gibt es da überhaupt eine Chance, diesen Kräften den Boden zu entziehen? Dazu Can Dönis.
Das wird sehr schwierig sein, denn jene, die diese Korruption bekämpfen sollten, stecken selber ziemlich tief da mit drin. Sei das in der Zentralregierung in Kabul oder sei das auch den Provinzgouverneuren. Viele von ihnen sind auf die eine oder andere Weise involviert in korrupte Aktivitäten, sei das der Drogenhandel oder seien das andere illegale Aktivitäten. Das heißt, ich denke, es ist ein großer Bedarf und Wunsch da bei der Zivilbevölkerung, diese Praktiken zu beenden. Doch seitens der Verantwortlichen, der politischen Elite, wird das sehr, sehr schwierig.
Die internationale Gemeinschaft strebt als Ziel an, dass Afghanistan bis in 13 Jahren ein funktionierender Staat sein soll. Am vom COF organisierten runden Tisch von Mitte Juni standen 2 Themen im Zentrum. Einerseits der Schutz der Zivilbevölkerung, andererseits aber auch die Frage, wie man das Vertrauen der Zivilbevölkerung in die internationalen Akteure stärken könnte. Dazu Can Dönis.
Ein Ansatz, das sich bisher bewährt hat, der Ausgangspunkt dieser Diskussion war eigentlich, dass sehr viel Vertrauen verspielt wurde in den letzten Jahren. Und ein Grund hierfür war, dass Entwicklungsakteure gar nicht operieren konnten, ohne sich in Sicherheitsfragen auf die ausländischen Truppen zu verlassen. Und da wurde natürlich die zivile Entwicklungshilfe mit der militärischen Präsenz vermischt. In Afghanistan gibt es eigentlich nur noch die IKRK, ausländische Organisation, die sich noch mehr oder weniger frei bewegen kann, die akzeptiert ist von der Lokalbevölkerung bzw. von allen Parteien und die sich auch entsprechend verhält.
Die schweizerischen Entwicklungsprogramme verfolgen einen sogenannten Low-Profile-Ansatz. Was bedeutet das?
Das ist eigentlich ein gutes Beispiel, wie man es auch machen kann. Man versucht, so weit wie möglich von militärischen Akteuren fernzubleiben. Man richtet sich sehr stark an lokale Bedürfnisse über die lokalen Strukturen auf Gemeindeebene. Das heißt, man analysiert die Bedürfnisse, sei das in der Agrarwirtschaft oder seien das auch Schutz gegen Naturkatastrophen. Und man führt dann jene Projekte durch, die von den Lokalen als prioritär ausgewählt wurden.
Die zweite Afghanistan-Geberkonferenz findet nächsten Sonntag in Tokio statt.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zu unserem letzten Beitrag. Im Sommer ins Kino gehen? Nein, danke. Oder wenn schon ins Open-Air-Kino? So oder ähnlich würden wohl viele antworten. Nicht aber die Freunde und Freundinnen des fantastischen Films. Für sie beginnt morgen Freitag die wichtigste Woche des Kinojahres. Das NIF. Das Neuchâtel International Fantastic Film Festival lässt eine Woche lang Zombies auferstehen, Geister herumspuken und ermöglicht Begegnungen der dritten Art. Ich habe mich auf die Suche nach dem paranormalen Film gemacht.
In control. You're not in control. What's happening to me?
This thing left a message.
If it's not a ghost, what is it?
Das waren Ausschnitte des Low-Budget-Films Paranormal Activity. Für eine Handvoll Dollars gemacht, spielte dieser Film Millionen ein. Das ist typisch für ein Filmgenre, das sich vor allem in den letzten 20 Jahren entwickelt hat. Man nennt sie POV-Filme. Das steht für Point of View, was so viel heißt wie aus der subjektiven Perspektive gefilmt. Die POV-Filme zeichnen sich meist dadurch aus, dass die Kamera selber zur Schauspielerin wird. Das Neuchâtel International Fantastic Film Festival, kurz NIF, widmet dem Genre eine ganze Retrospektive, wie Georges Wirsch ausführt.
Darin fassen wir zusammen, was uns aufgefallen ist, was den fantastischen Film der letzten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, geprägt hat. Das ist das Dokumentarische, das in die fantastischen Filme hineindringt. Ich gebe ein paar Beispiele. Found-Footage-Filme, wie zum Beispiel The Blair Witch Project, wo vorgegeben wird, es sei alles Dokumentarmaterial, das auf Videobändern gefunden worden sei. Das hat eine ganze Welle ausgelöst und heute strömen die Teenager in Filme wie Paranormal Activity, der quasi mit Überwachungskamera arbeitet. Und all diese Perspektiven, diese neuen Möglichkeiten mit digitalen Kameras sorgen dafür, dass die Grenze zwischen Realität und Fiktion immer wieder woanders gezogen wird.
Zum 12. Mal zeigt das NIF Filme, die düstere Seiten der Welt aufdecken. Neben dem klassischen Horrorkino und dem fantastischen Science-Fiction-Film zeigt das Festival auch dieses Jahr wieder Filme in der Kategorie New Cinema from Asia. Es gehört seit Anfang zum Programm, zu zeigen, dass in Asien nicht nur Bollywood- und Kung-Fu-Filme gemacht werden.
Das war gerade um die Jahrtausendwende so, dass der asiatische Film wirklich aufzublühen begann, weil dann auch DVDs da waren und man konnte sich wirklich Eindrücke verschaffen von Filmen, zu denen man vorher gar keinen Zugang hatte. Darum hat sich das für uns angeboten, es ins Programm aufzunehmen. Heute sind wir 12 Jahre später natürlich woanders. Diese Filme sind überall sichtbar, man bekommt sie. Sie laufen einfach nicht über die herkömmlichen Vertriebskanäle. Das heißt, im Multiplex wird man asiatische Filme in der Regel vergebens suchen und darum gibt es uns. 12 Jahre später heißt auch, wir haben mittlerweile eine unglaubliche Vielfalt, die wir entdeckt haben.
Und vielfältig ist denn auch die Herkunft dieser Filme. Im Wettbewerb laufen Filme aus Japan, China, Korea, Malaysia und von den Philippinen. Aber jetzt zu etwas völlig anderem. Das war ein Ausschnitt vom Monty Python Film Musical Der Sinn des Lebens. In der Reihe When Musical Rocks zeigt das NIF 15 Musical-Film-Klassiker. George Wirsch erklärt, was dieses Filmgenre an einem Festival für fantastische Filme zu suchen hat.
Das Musical per se ist für uns fantastisch. Ich kann das ganz einfach erklären. Eine Frau, die Wäsche aufhängt und dabei singt, ist keine realistische Darstellung einer Frau, die Wäsche aufhängt. Und damit fängt's an. Oder auch wenn man die alten Klassiker von Vincente Minnelli anschaut, wo die Leute einfach in den unmöglichsten Situationen zu tanzen und zu singen beginnen und sich quasi aus der Realität verabschieden und einfach ein Ballett aufführen auf einer Straße. Das alles ist für uns in dieser Definition des fantastischen Films bereits drin.
Am NIF werden jedoch nicht die alten Hollywood-Klassiker gezeigt, sondern der Fokus liegt auf Produktionen aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In den 60er Jahren begann eine neue Generation von Filmschaffenden mit dem Genre zu spielen.
Das Musical wirkt in diesen Tagen etwas angestaubt und es braucht so etwas wie eine Generationenablösung, die dann aus dem amerikanischen Independent-Kino kommt, eben über den Rock'n'Roll, über subversive Klänge, da kommt auch eine ganze Beat-Generation und das Swinging London mit hinein. Musik kommt plötzlich ganz woanders in den Filmen vor, als das im klassischen Musical der Fall war. Es wird wirklich auch Revolution gesungen in diesen Filmen. Es ist Aufbruchstimmung, man steuert auf 1968 zu. Und interessant ist, unsere Retrospektive geht bis Ende 70er, Anfangs 80er, dass quasi wieder eine neue Klassifizierung stattfindet, einen mit Rockopern zum Beispiel, die wieder viel klassischer angelegt sind als das, was noch in den 60ern gemacht wurde.
So läuft zum Beispiel auch die monumentale Rockoper Pink Floyd, The Wall. Ein Klassiker zwar, aber einer, der auch nach 30 Jahren immer noch etwas Verstörendes hat. Und deshalb perfekt ans NIF, ans Neuchâtel International Fantastic Film Festival passt.
I wanna go home, take off this uniform and leave the show. But I'm waiting in this cell because I have to know, have to know. Have I been guilty all this time?
Das NIF beginnt morgen Freitag und dauert bis am Samstag, dem 14. Juli. Alle Infos zum Filmfestival gibt es im Internet unter www.nif.ch. NIF mit 3 F geschrieben.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war das Rabe-Info vom Donnerstag, dem 5. Juli. Die nächste aktuelle Sendung hören Sie morgen, wie immer, um 11. Mitgewirkt an dieser Sendung haben Benedikt Bachmann und Matthias Strasser, Redaktion und Moderation Michael Spahr. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Auf Wiederhören.
Rabe-Info Podcast. Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.